Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler mit dem Thema Relikt aus analoger Zeit. Wer schreibt heute noch Liebesbriefe?
Hunderttausend Liebesbriefe und noch mehr fliegen in der Weltgeschichte hin und her. Ich schreibe täglich 3 bis 4, die gehen per Express zu dir. Und in allen steht geschrieben, komm, komm, komm. 100.000 Liebesbriefe weit und breit bringen 100.000 Herzen Seligkeit. Aber wenn du bei mir bist, mir es noch viel lieber ist, wenn du 100.000 Mal mich küsst, oh yes.
Hunderttausende, wahrscheinlich eher Millionen von Liebesbriefen liegen in Deutschland liebevoll verstaut mit Schleifen in Kisten und Kästen, auf dem Speicher, in Wäscheschubladen. Ein lieber Gruß auf schönem Papier, einst sehnsüchtig erwartet, immer wieder gelesen, jahrzehntelang aufbewahrt. Liebesbriefe gehören zu den wertvollen Schätzen aus analoger Zeit. Nicht nur über die großen Geister, historisch wichtige Persönlichkeiten, wissen wir vieles aus ihren Liebesbriefen, die dann später veröffentlicht wurden. Auch in vielen Familien werden Großmutters und Großvaters Briefe sorgsam gehütet und von Generation zu Generation weitergereicht. Schließlich verraten sie uns einiges auch darüber, wo wir selbst herkommen. Und heute werden Mails und WhatsApp oder Signal-Nachrichten auch irgendwann zu den Dingen gehören, die wir ein Leben lang verwahren, oder greifen wir immer noch zu Stift und Papier, wenn wir den Liebsten schreiben, weil ein Liebesbrief eben etwas ganz Besonderes ist. Relikt aus analoger Zeit. Wer schreibt heute noch Liebesbriefe? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit, und dazu begrüße ich in Zürich Professor Dr. Eva-Lisa Wies, Sprachwissenschaftlerin an der Universität Koblenz-Landau und Gründerin des dortigen Liebesbriefarchivs. Guten Morgen, Frau Wies.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Und aus dem Studio in Landshut zugeschaltet ist uns Titus Müller, Literatur- und Kommunikationswissenschaftler, Autor und Co-Herausgeber des Buchs Die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Müller.
Guten Morgen.
Und wie immer in der Lebenszeit sind wir gespannt auf Ihre Stimmen, meine Damen und Herren. Wie sieht's bei Ihnen aus? Schreiben Sie noch Liebesbriefe? So richtig auf Papier? Oder tun Sie das im Computer oder auf dem Handy? Und wenn ja, was machen Sie dann mit den elektronischen Schätzen? Wie bewahren Sie die auf? Drucken Sie die aus? Heben Sie die auf? Oder was machen Sie damit? Haben Sie zu Hause noch Liebesbriefe, die Sie selbst mal früher bekommen haben? Und was bedeuten sie Ihnen? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns Ihre Geschichte unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Wer schreibt heute noch Liebesbriefe? Dazu hat sich meine Kollegin Eva-Maria Götz auf der Straße umgehört.
Ich schreibe noch Liebesbriefe, weil ich da vielleicht auch ein bisschen oldschool bin und das immer noch einfach das geschriebene Wort und das Papier für mich einen Wert hat.
In unserem Alter hat man das noch getan. Ja, wo ich so 18, 19 war, von meinem ersten Freund. Die habe ich schon früher noch aufbewahrt, diese ganzen alten Briefe, in einem Kästchen. Und ab und zu liest mir da doch schon mal drin rum. Ich finde es sehr nett.
Nicht mehr in Gänze Liebesbriefe, aber diese Brieffreundschaft hält schon 50 Jahre an jetzt. Und mit Tinte und mit Kugelschreibe und Collagen, die ich dann dazu schnippel und klebe.
Ja, schon. So im Privaten ist es halt nicht so unbedingt, dass ich dann den Menschen die auch übergebe. Ist mehr so zur eigenen Verarbeitung meiner Gefühle, würde ich sagen.
Ich habe früher nur Liebesbriefe geschrieben, aber ich habe jetzt auch nicht meinem Liebenden gegeben, sondern ich habe es einfach nur für mich geschrieben, damit ich so ein bisschen mehr spüre durchs Schreiben.
Leider nicht. Es ist eigentlich schade. Also man macht heute alles per E-Mail und...
Was geschrieben ist, ist einfach schöner. Man kann es aufhängen, man stellt es hin. Es macht einfach mehr Spaß, und ich denke, der Trend kommt auch wieder dahin.
Nein. Nee, schreibe ich nicht.
Ach, ich bin nicht so nostalgisch. Also ich denke, man kann auf mehreren Wegen auch Gefühle ausdrücken. Von daher brauche ich nicht unbedingt das analoge Medium.
Aber schreibe ich überhaupt keine Liebesbriefe mehr. Mit meinem Mann, nach 50 Jahren kann man keine Briefe mehr schreiben. Aber wir verstehen uns und Ja, wirklich eine super Idee. Vielen Dank.
Ja, ja. Ich schreibe noch Liebesbriefe und mir macht es auch Spaß. Es ist aber nicht so einfach, die Formulierung zu finden. Ich versuche dann immer so in der Poesie, manchmal schlage ich auch nach, um Formulierungen zu finden. Und die betreffende Dame, das ist in der Regel meine Frau, freut sich.
Nein, wer mir gefiel, den habe ich angesprochen. Geworben, so nennt man das. Ja, ich habe geworben zu schreiben. Hätte ich mich geniert, denn ich war in Deutsch so schlecht. Ich habe so schlecht geschrieben, also das hätte ich nie gemacht.
Ja, ich schreibe noch. Ich muss allerdings sagen, dass ich es gerne vorschreibe im Computer. Und wenn es mir wichtig ist, also die Person mir sehr wichtig ist, dann gehe ich dazu über, nehme das nochmal und schreibe es von Hand ab.
Nee, ich schreibe keine Liebesbriefe mehr. So handgeschrieben, wenn, dann heutzutage alles nur noch virtuell, ne? Irgendwie über Handy vielleicht, sowas, ja. Allerdings bis jetzt gibt es noch niemanden, keinen Empfänger, sagen wir es so.
Also es scheint doch noch einige Menschen zu geben, die richtige Liebesbriefe schreiben. Und da bekommt Frau Wies bestimmt leuchtende Augen, kann ich mir vorstellen. Sie haben schon vor 25 Jahren angefangen, Liebesbriefe zu sammeln in Ihrem Liebesbriefarchiv. 22.000 Briefe von Paaren aus 3 Jahrhunderten haben Sie schon beisammen. Wie kam das dazu?
Ja, die Idee war einfach mal ein Stück realer Alltagskultur unter die Lupe zu nehmen aus sprachwissenschaftlicher Sicht. Es gab keine Forschung dazu und es ist bis heute wirklich ganz spannend zu sehen, wie sich das Schreiben verändert hat, also die Sprache, aber auch die Schreibanlässe, die Kosenamen etc. Nicht.
Wer hat diese Briefe geschrieben und zu welchen Anlässen? Die Sie jetzt haben bei sich.
Ja, die ich habe im Archiv sind von unterschiedlichsten Personen aus den verschiedenen Milieus oder sozialen Schichten. Es sind Kinder, Jugendliche, aber auch ältere Menschen, die einander Briefe schreiben. Es ist wirklich sehr breit verteilt, auch über die Regionen. Und dadurch, dass ich jetzt in Deutschland bin und ich mit der Kollegin Andrea Rapp von der TU Darmstadt weitere Sammlungstätigkeit aufgenommen habe, sind wirklich jetzt auch aus ganz Deutschland sehr viele Briefe im Archiv gelandet.
Das heißt, das sind ganz normale Menschen, die ihre Briefe irgendwo aufbewahrt haben oder Verwandte. Wie kommen die Briefe dann zu Ihnen?
Das ist ganz unterschiedlich. Tatsächlich gibt es Menschen, die kommen bei uns vorbei an der Uni, wollen sich das anschauen, wie das da geht, nicht? Weil sie doch, es ist eine diskrete und heikle Sache, sind intime, private Schriftstücke, nicht, die sie uns überlassen. Die testen uns dann sozusagen ein bisschen, aber andere schicken uns auch ganze Pakete anonym zu, entfernen dann die Briefumschläge. Weitere finden irgendwo in einem Dachboden einen Karton, wenn sie vielleicht ein Haus kaufen beispielsweise, und senden uns das dann zu, haben dann zum Teil auch gar keinen Bezug mehr dazu. Nicht.
Das heißt, die Briefe kommen zu Ihnen, dann analysieren Sie die. Worauf achten Sie?
Ja, die kommen zuerst zu uns und wir archivieren sie zuerst, wir erschließen sie, also bauen sie in einen Katalog ein und dann werden die Briefe analysiert in den Lehrveranstaltungen bei uns. Wir schauen auf verschiedenste Ebenen. Einerseits natürlich auf die sprachliche Ebene im sprachwissenschaftlichen Kontext, nicht auf die Strukturen, die geschriebenen Strukturen. Gibt es eine Anrede? Wie sieht die Anrede aus? Gibt es eine Einleitung in einem Brief, eine Grußformel? Wie werden Liebeserklärungen formuliert? Solche Elemente sind dann ganz besonders interessant.
Was fasziniert Sie als Sprachwissenschaftlerin an Liebesbriefen?
Ich muss sagen, ich bin ganz überrascht gewesen, schon am Anfang, eigentlich in den ersten Jahren der Liebesbriefforschung, die ich initiiert habe, dass es tatsächlich diesen allgemeinen, idealtypischen Liebesbrief nicht gibt und sehe die breite Vielfalt und die verschiedensten Situationen, in denen eben Liebesbriefe geschrieben werden. Und tatsächlich schreiben die Leute, sobald sie schreiben können, schreiben sie Liebesbriefe. Also ich habe Briefe von 8-jährigen Schülerinnen und Schülern, die sich da wirklich bemühen, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen.
Also nicht nur willst du mit mir gehen, Kreuzchen ja, Kreuzchen nein, Kreuzchen vielleicht, sondern
nein.
Richtige Briefe.
Das sind eben diese Mythen und Stereotypen, die über Liebesbriefe herumgereicht werden, die überhaupt nicht stimmen. Es gibt zum Beispiel einen ganz süßen Liebesbrief an ein Mädchen, ein gleichaltriges Mädchen, einen 7-jährigen Jungen, und der fragt sie dann, ja, du, wollen wir wieder mal miteinander spielen und kommst du zu mir, kann ich zu dir kommen, ich mag das so bei dir, also so ein bisschen wirklich sehr aus dem Kontext heraus diese Intimität gesucht, nicht? Ja.
Herr Müller, Sie beschäftigen sich schon länger mit der Kunst des Briefeschreibens. Was macht der Zauber dieser Kommunikationsform für Sie aus? Was macht den Zauber aus?
Zum einen, dass man warten muss, bis eine Antwort kommt. Also wir sind es ja so gewohnt, wir wollen alles sofort haben. Ein Klick und es muss auf unserem Bildschirm sein. Das wird immer schlimmer, wir werden so ungeduldig. Sieht man auch bei WhatsApp, wenn da die Häkchen blau geworden sind, ab da zählt die Zeit. Und es vergehen Sekunden und jede Sekunde ist eine Beleidigung, wenn nicht sofort eine Antwort kommt. Aber beim Brief, da nimmt man sich Zeit und man wartet auch sehnsüchtig auf eine Antwort. Das finde ich toll. Und das Haptische, also das ist wirklich Papier, das war bei dem anderen oder bei der anderen und es wurde von Hand beschrieben und hat den Weg gemacht, ist vielleicht ein bisschen geknickt, ein bisschen befleckt oder sowas. Aber all das ist toll, weil das zeigt, das hat eine Reise gemacht, das ist wirklich unterwegs gewesen. Das finde ich toll. Und ich glaube auch, dass man sich beim Schreiben, ich bin ja Autor und schreibe jeden Tag, und ich glaube, man nimmt sich bei einem Brief mehr Zeit zum Formulieren, zum Überlegen. Man legt mehr Tiefe rein. Ich würde behaupten, ein Brief ist anders geschrieben als eine E-Mail.
Frau Wies?
Da muss ich widersprechen, ja. Das ist auch so eine Idee, die man hat, nicht? Ich denke, das ist oft so der Fall, nicht? Gerade bei besonders wichtigen Liebesbriefen, bei zum Beispiel Anträgen oder bei ersten Liebesbriefen oder bei Abschiedsbriefen auch. Tatsächlich habe ich aber in meinem Archiv sehr, sehr viele Zettelchen, die nur so schnell mal spontan eben geschrieben werden, in denen diese Spontanität zum Ausdruck kommt, auch einfach hingelegt werden in der Wohnung, in der man gemeinsam zum Beispiel lebt, und die dann davon leben, die da zeigen, dass dieses spontane Gefühl tatsächlich verschriftet werden musste.
Das heißt, wir haben unterschiedliche Formen von Liebesbriefen. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ein Hörer hat uns schon angerufen, nämlich Karl-Heinz Hallmeier aus Leipzig. Guten Morgen, Herr Hallmeier.
Guten Morgen.
Schreiben Sie Liebesbriefe?
Ich kann leider keine Liebesbriefe mehr schreiben. Ich bin fast 70 Jahre alt und leider unter 24. Ich habe aber eine junge Studentin, die gegebenenfalls einen Brief schreiben könnte.
Aber Sie haben Briefe bei sich, oder?
Ja, natürlich. Ich habe in den 70er Jahren in Südrussland gelebt als Student und habe die Briefe, die meine Mutter damals schrieb, natürlich aufgehoben.
Das heißt, die Mutter... Entschuldigung, ja, Frau Wies, bitte?
Ja, das ist wunderbar. Das freut mich sehr.
Und was bedeuten Ihnen diese Briefe, die Sie haben?
Das bedeutet mir... erhaltene Geschichte, alle möglichen Datenträger mögen ja vergänglich sein, aber was du auf Schwarz auf Weiß besitzt, das kannst du getrost nach Hause tragen.
Haben Sie viel darin noch gelesen oder ist es eher so ein schönes Gefühl, dass die noch da sind, die Briefe von Ihrer Mutter, die Liebesbriefe, die Sie haben?
Das ist Letzteres.
Einfach schön, dass Sie da sind.
Schön, dass Sie da sind, und ich habe Sie in einem Regal meiner Schrankwand deponiert, und meine Kinder mögen dann entscheiden, was sie damit tun, wenn sie das mal finden. In 20 Jahren hoffe ich, dass ich das noch erlebe.
Das heißt, Sie wünschen sich auch, dass das dann weitergegeben wird. Das ist dann nicht zu intim oder so, sondern Sie sagen, das ist schön, dass die Menschen das leben. Ja.
Geht davon aus, wenn man offen und ehrlich ist, kann man alles Mögliche äußern. Aber mein Vater brachte mir bei, als junger Mann, wer die Wahrheit sagt, muss ein schnelles Pferd haben. Chinesisches Sprichwort.
Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Hallmeier. Und wir haben auch noch eine Mail bekommen von Gerd Rübeling, der sagt, dass ich die unglaublich schönen Liebesbriefe meiner ersten Freundin vernichtet habe. Verzeihe ich mir nie. Es war der größte Fehler meines Lebens. Wie oft habe ich das schon bereut? Also gut, dass Sie die Briefe alle aufgehoben haben, Herr Hallmeier. Schön, dass wir telefonieren konnten. Frau Wies, wie sieht das bei Ihnen aus? Also das ist ja das, wovon Sie leben sozusagen im Archiv, dass eben nicht in der Wut, weil man sich ärgert, weil eine Beziehung zu Ende gegangen ist, also die Liebesbriefe vernichtet, sondern dass die Menschen das wertschätzen und aufbewahren, richtig?
Ja, tatsächlich. Es ist so, dass viele Menschen die Briefe lange Zeit dann aufheben, wenn es eigene Briefe sind oder Briefe ihrer Eltern, und die wieder lesen. So eine Art wie man einen Briefroman auch liest, nicht? Und die Geschichte, die Liebesgeschichte der Eltern oder die eigene Liebesgeschichte oder viele eigene Liebesgeschichten dann so ein bisschen nacherlebt, wenn beim Lesen, nicht? Und wir leben natürlich davon, dass auch diese Briefe dann so stark auch wertgeschätzt werden, dass man findet, dass man sie in das Archiv abgibt.
Wir hören jetzt einmal rein in einen Brief, den kein Unbekannter geschrieben hat, in einen Liebesbrief, um ein bisschen einen Geschmack nochmal zu bekommen.
Wolfgang Amadeus Mozart an seine Konstanze. Dresden, 16. April 1789, nachts um 23:30. Liebstes, bestes Weibchen. Ich habe eine Menge Bitten an dich. Primo, bitte ich dich, dass du nicht traurig bist. Secundo, dass du auf deine Gesundheit achtest und der Frühlingsluft nicht traust. Tertio, dass du nicht allein zu Fuß, am liebsten aber gar nicht zu Fuß ausgehst. Quarto, dass du meiner Liebe ganz versichert sein sollst. Keinen Brief habe ich dir noch geschrieben, wo ich nicht dein Liebesporträt vor meines gestellt hätte. Quinto bitte ich dich, nicht allein auf deine und meine Ehre in deinem Betragen Rücksicht zu nehmen, sondern auch auf den Schein. Sei nicht böse auf diese Bitte, du musst mich eben deshalb noch mehr lieben, weil ich auf Ehre halte. Sexto et ultimo bitte ich dich, in deinen Briefen ausführlicher zu sein. Nun lebe wohl, Liebste, Beste. Denke, dass ich alle Nacht, ehe ich ins Bett gehe, eine gute halbe Stunde mit deinem Porträt spreche und so auch beim Erwachen. Ostru, Stri. Ich küsse und drück dich 1.095.060.437.082 Mal. Hier kannst du dich auch im Aussprechen üben und bin ewig dein treuster Gatte und Freund. W. A. Mozart.
Also ein Zeitgenosse, der sich sehr wortgewaltig ausdrücken konnte. Schreiben Sie selbst auch Briefe, Liebesbriefe, Frau Wiesherr-Müller?
Jetzt weiß keiner, wer zuerst soll.
Frau Wies, ja, genau, das war ein Fehler von mir. Frau Wies.
Ja, das ist, es kommt vor, aber sehr selten, würde ich mal sagen. Und ich finde natürlich diese Wortgewalt, die Mozart hier an den Tag legt, das ist wirklich phänomenal und wunderbar. Nicht? So viel Intelligenz, Humor und Witz, Sprachwitz ist toll, wirklich sehr toll.
Herr Müller, schreiben Sie Liebesbriefe?
Bei mir ist es so eine Mischung und war es auch von Anfang an in der Beziehung zu meiner Frau. Also als wir das zweite Date hatten, habe ich ihre Adresse rausgefunden und ihr dann geschrieben. Aber wir haben dann über die Zeit so eine Mischung gemacht aus E-Mails, damals noch SMS-Nachrichten und Briefen. Ein bisschen bereue ich es, obwohl wir auch die kurzen elektronischen Nachrichten aufgehoben haben. Aber es ist nicht ganz dasselbe. Aber mir ist eins noch gerade eingefallen zu dem Brief von Mozart. Das ist scheinbar auch was Klassisches, wird Frau Wies eher sagen können, aber dass man um mehr bittet und nach mehr Details dürstet, mir fällt da Franz Kafka ein mit der Felice Bauer, der hat sie angefleht zu schreiben, in welchen Briefkasten schmeißt sie die Briefe ein und wo sitzt sie, wenn sie die schreibt und was hat sie an und wo fährt sie Straßenbahn und alles wollte er ganz detailliert wissen. Diese Sehnsucht am Alltag und an kleinen Details vom anderen teilzunehmen, das finde ich faszinierend daran.
Und das wird ja.
Das haben wir heute auch. Entschuldigung.
Ja, bitte. Nee, bitte reden Sie euch zu Ende.
Na, ich glaube, das haben wir heute auch in den sozialen Medien. Also deswegen sind Instagram und Facebook und all die so erfolgreich, weil wir uns eigentlich danach sehen, authentisches und alltägliches, privates von anderen Menschen zu erfahren. Gleichzeitig haben wir uns aber alle sehr zurückgezogen. Und ich glaube, da sind eben deswegen auch Briefe so interessant für uns und sind solche Bestseller manchmal auch Briefsammlungen wie diese Letters of Note, weil man eben danach giert, Authentisches und Privates von anderen zu erfahren.
Und das, was Sie da beschreiben, dass man danach giert, diese Dinge zu erfahren, das setzt ja voraus, dass man nicht jeden Tag zusammen ist. Wir haben zwei Mails bekommen, einmal von Claudia Dickmann, die schreibt, sie sei passionierte Briefeschreiberin, mein Mann und ich wohnen getrennt und er bekommt regelmäßig Liebesbotschaften, meist per Postkarte. Früher schrieb ich mit meiner Fernbeziehung in die Türkei und die Briefe waren ziemlich aufgeheizt, sodass die Wirklichkeit manchmal daneben verblasste. Eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist, siehe Kafkas Briefe an Milena. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen, anonym. Mein Mann und ich führen seit einigen Jahren eine Fernbeziehung. Da unser persönliches Kennenlernen nur auf ein paar Stunden beschränkt war, haben wir digitale Medien genutzt, um uns besser kennenzulernen. Viel intensiver, aber auch mehr geduldfordernder waren die Briefe und Postkarten, die wir durch Deutschland und Europa geschickt haben. Manche haben wir sogar parfümiert. Auf diese Weise, und weil er ein wunderbarer Mensch ist, fühle ich mich ihm so nah wie sonst kaum jemanden. Es kam sogar vor, dass wir uns in Situationen geschrieben haben, in denen die Worte Tage später genau im richtigen Moment eintrafen. Also dieses Getrenntsein, sich nacheinander verzehren, ist wahrscheinlich ein Aspekt, der nochmal andere Liebesbriefe hervorbringt, richtig?
Ja, genau. Also das sehe ich oft auch in Briefen im Archiv, dass diese Sehnsucht ein bisschen auch gepaart mit Neugierde doch auch eine wichtige Rolle spielt. Und Herr Müller hat natürlich recht, dass durch diesen offenen Kanal, den man mit dem Handy pflegt, diese Sehnsucht auch wirklich von Moment zu Moment quasi befriedigt werden kann. Nicht, dass man sich hin und her schreibt, mal ein Emoji schickt und mal eine kleine Notiz schickt. Und tatsächlich gibt es aber auch diese Abwertung der digitalen Medien. Ich habe zum Beispiel einen solchen Brief aus...
Lassen Sie uns bitte, Frau Wiese, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil die Nachrichten kommen jetzt gerade. Lassen Sie uns auch das sehr gerne gleich eingehen, weil das, darum geht es ja. Wie können wir das jetzt sichern auch, ne?
Ja, natürlich. Ja.
Relikt aus analoger Zeit. Wer schreibt heute noch Liebesbriefe? Darüber reden wir gleich weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Erzählungen, Ihre Liebesbriefe. Was schreiben Sie? Wo schreiben Sie es? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie dann auch zurückrufen können. 00800 4464 4464. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler und dem Thema Relikt aus analoger Zeit. Wer schreibt heute noch Liebesbriefe? Darüber möchte ich weiter sprechen mit der Sprachwissenschaftlerin und Liebesbriefforscherin Professor Evalia Wies, mit dem Autor und Briefschreibexperten Titus Müller und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Schreiben Sie noch Liebesbriefe und wann tun Sie das und in welcher Form? Bewahren Sie solche Briefe auf und was bedeutet Ihnen das Schreiben oder das Bekommen von Liebesbriefen? Oder vielleicht gibt es ja auch einen Brief, der Ihnen ganz besonders heilig ist. Erzählen Sie uns davon unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und vor den Nachrichten müssen wir rausgehen, als Frau Wies gerade da war, anzuheben, wie das heute ist. Bitte, Frau Wies.
Ja, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ja. Genau, ich wollte einfach bestätigen, dass es stimmt einerseits, dass diese digitalen Medien für die intime oder leidenschaftliche, die schöne Liebeskommunikation oft ein bisschen abgewertet werden. Also beispielsweise habe ich da ein Brief, da schreibt ein junger, sehr verliebter Mann an seine Angebetete, so tolle Zeilen verdienen mehr als eine lausige SMS. Und dann schreibt er einen langen Brief, nicht, es ist schön, dich zu lesen, vor allem nach dieser scheußlichen Zugfahrt, etc., etc. Dann kommt ein Beitrag aus seinem eigenen Leben, dann eine Erzählung, wie es ihm ergangen ist auf einer Reise. Aber es stimmt auch gleichzeitig nicht. Also wir haben in dem Liebesbriefarchiv einige und richtig wichtige, schöne E-Mail-Liebesbriefe, aber auch tolle WhatsApp-Kommunikationen, die davon sprechen, dass man sich auch da sehr viel Mühe gibt, nicht?
Die Frage ist ja, wie werden die hinterher aufgehoben und aufbewahrt? Die müssen dann ausgedruckt werden. Macht man das?
Das ist sehr schwierig, ja. Aha, okay.
Also wir haben es alles noch gerettet. Bei Computerwechseln gehen ja manchmal Sachen verloren und wir haben es vorher alles schön
das
ausgedruckt.
Ist gut.
Ich wollte noch ganz kurz zu der Zuhörerzuschrift was sagen, wo es um Kafka ging, dass man sich nicht sieht und dann womöglich eine Illusion entsteht. Das finde ich so spannend, weil Kafka selber, bei dem es ja daran gescheitert ist, er hat sie zu selten gesehen. Der hat das versucht zu verhindern, indem er ihr immer schrieb, was schlecht an ihm ist. Also er hat geschrieben, ich bin der magerste Mensch, den ich kenne. Oder dass er die Fabrik, die sein Vater für ihn gekauft hat, gar nicht führen will und also wirtschaftlich eigentlich eine Nullnummer ist und es nicht klug wäre, mit ihm zusammen zu sein. Aber er wusste von dieser Gefahr. Also das finde ich, kann man natürlich auch kritisch sehen an so einem Briefwechsel. Man baut sich ein Idealbild auf.
Genau, und dann kommt es darauf an, wie ist es, wenn man sich dann wirklich gegenübersteht. Ich habe noch eine Hörerzuschrift, die würde ich gerne zitieren, weil die um das Thema ging, digital ja oder nein. Ida Horst, ein flammendes Plädoyer, scheut euch nicht vor digitaler Romantik. So wie jede kulturelle Praxis sich wandelt, wandelt sich auch die Weise, wie wir unsere Wallungen der Liebe festhalten. Oft waren es Briefe, heute gibt es aber so viele Wege, Zuneigung zu zeigen. Digitale Liebesbekundungen sind lediglich eine andere Art der Liebesbriefe von damals. Das wohlüberlegte Formulieren und das sehnsüchtige Warten auf eine Antwort sind keineswegs nur Formen des schriftlichen Briefwechsels. Es ist schlicht eine andere Form. Also haben wir das auch nochmal festgehalten. Und wenn Sie sagen, Sie sagen, ja, was da Ida Horst schreibt, ist genau das, was ich auch denke, dann rufen Sie uns doch an und erzählen uns, wie machen Sie das, dass Sie das festhalten, diese vielen SMS, Signal, WhatsApp-Nachrichten, drucken Sie die aus, bringen Sie die in eine Form, drucken Sie die auf schönes Papier, was auch immer. Oder haben Sie woanders digital ein Archiv für diese Sachen? Das würde mich sehr interessieren. Wir hören jetzt mal rein, wie sich das liest, noch einmal, wie sich das liest, wenn Dichter sich früher Liebesbriefe geschrieben haben.
Heinrich von Kleist und Henriette Vogel.
Mein Jettchen, mein Herzchen, mein Liebes, mein Täubchen, mein Leben, mein liebes, süßes Leben, mein Lebenslicht, mein Alles, mein Hab und Gut, meine Schlösser, Äcker, Wiesen und Weinberge, o Sonne meines Lebens, Sonne. Mond und Sterne, Himmel und Erde, meine Vergangenheit und Zukunft, meine Braut, mein Mädchen, meine liebe Freundin, mein Herzblut, meine Eingeweide, mein Augenstern. O Liebste, wie nenne ich dich?
Mein Heinrich, mein Süßtönender, mein Hyazinthenbeet, meine Wiedergeburt, meine Freiheit, meine Fessel, mein Sabbat, mein Tasso, mein Ritter, mein Graf Wetter.
Mein Goldkind, meine Perle, mein Edelstein, meine Krone, meine Königin und Kaiserin, du lieber Liebling meines Herzens, mein Höchstes und Teuerstes.
Mein zarter Page, mein Erzdichter, mein schönes Tal, meine Belohnung, mein Wertester, meine Lete, meine Seele sollst du haben.
Mein Alles und Jedes, mein Weib, meine Hochzeit, die Taufe meiner Kinder, mein Trauerspiel, mein Nachruhm. Ach, du bist mein zweites, besseres Ich. Meine Tugenden, meine Verdienste, meine Hoffnung, die Vergebung meiner Sünden, meine Zukunft und Seligkeit. O Himmelstöchterchen, mein Gotteskind, meine Fürsprecherin und Fürbitterin, mein Schutzengel, mein Cherubim und Seraph, wie lieb ich dich.
Mein Schatten am Mittag, mein Quell in der Wüste, meine geliebte Mutter, meine Religion, meine innere Musik, mein armer, kranker Heinrich, mein zartes, weißes Lämpchen, meine Himmelspforte.
Ach, so einen Brief würden wir, glaube ich, alle gerne mal bekommen. Und ganz viele dieser Briefe hat die Literaturwissenschaftlerin Katharina Meyer gelesen und sortiert. Sie ist Autorin und Mitherausgeberin der Bücher Liebesbriefe großer Frauen und Liebesbriefe großer Männer, aus denen auch die heute zitierten Liebesbriefe kommen. Guten Morgen, Frau Meyer.
Schönen guten Morgen. Schön, dass ich mit dabei sein darf.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich weiß, die Briefe von Kleist und Vogel gehören auch zu Ihren Lieblingsbriefen. Das sind schon besondere Briefschreiber mit einer besonderen Geschichte auch, oder?
Ja, natürlich. Also auf der einen Seite hat man im Hintergrund natürlich die tragische Geschichte, das tragische Ende der beiden. Und
das müssen Sie uns noch erzählen, das Tragische. Das habe ich noch nicht verraten.
Das haben Sie noch nicht verraten. Okay. Also es ist ja so, dass das bis heute ein sehr großes Geheimnis ist. Also die beiden wurden eines Tages, also 1811, am Ufer des kleinen Wannsees gefunden. Man nimmt an, dass Kleist zuerst sich selbst erschossen hat und dann Henriette Vogel. Da Henriette Vogel ganz starke Selbstmordgedanken schon längere Zeit hegte, aber es wurde nie ganz aufgeklärt, ob das wirklich der Verlauf der der Tatverlauf war. Also davon geht man aus. Also ein gemeinsamer Selbstmord wahrscheinlich, der das Ende dieser Liebe war. Also sehr, sehr traurig. Und gleichzeitig finde ich jetzt diese Briefe, die wir jetzt gerade gehört haben, dass da auch so eine große spielerische Freude einfach auch daraus spricht. Und dieser Kontrast macht es natürlich im Nachhinein für den Leser besonders interessant.
Ja, und man merkt ja, die beiden, die heizen sich auch wirklich an. Man denkt, okay, wie soll das jetzt noch weitergehen? Jetzt sind ja wirklich alle Superlative schon genannt worden.
Eben, ja, und auch dann noch Sachen, die in unseren Ohren sowieso seltsam klingen. Aber ich glaube auch, in der Zeit hat man jetzt normalerweise seinen Geliebten nicht unbedingt meine Eingeweide genannt. Also das meine ich mit spielerisch, dass eben auch so was Neckisches dahinter ist und gleichzeitig aber eine große Aufrichtigkeit in dem Austausch. Also so lese ich ihn zumindest.
Weshalb haben Sie die Briefe ausgesucht, die Sie in Ihren Büchern veröffentlicht haben? Nach welchen Kriterien?
Ist natürlich nach sehr subjektiven Kriterien, muss ich zugeben, nach Geschmack natürlich. Ist immer so, wenn man eine Textsammlung zusammenstellt. Aber der Hintergedanke war eben auch so, kleine Fenster in die Vergangenheit zu öffnen und Briefe zusammenzusuchen, die eben eine kleine Geschichte erzählen. Also wo der Leser auch ein bisschen nachverfolgen kann, wie sich vielleicht die Beziehung entwickelt hat oder was diese Beziehung, zumindest wie sie in den Briefen dargestellt wird, besonders macht. Und dann eben noch so bestimmte Briefe stechen einfach heraus, also den Sie gerade vorgelesen haben oder der berühmte Liebesbrief von Ludwig van Beethoven an die unsterbliche Geliebte, ewig dein, ewig mein, ewig uns. Da ist dann auch der einzelne Brief einfach so hervorstechend, dass Sie ihn auch aufgenommen haben.
Frau Wies sammelt ja die Briefe unbekannter Menschen. Mhm. Sie haben die bekannten Persönlichkeiten in Ihrem Buch zusammengebracht. Erklären Sie uns nochmal den Unterschied, vielleicht Frau Wies und Sie im Dialog. Wo Sie sagen, okay, die bekannten Persönlichkeiten, die Briefe, die haben eine besondere Bedeutung für mich und für uns als Gesellschaft, weil, fangen Sie erstmal an, vielleicht Frau Meier.
Nun gut, die besondere Bedeutung liegt natürlich daran, dass Sie eher zugänglich sind, prominenter gesammelt sind und das, was ich gerade gesagt habe, diese Fenster in die Vergangenheit bieten, weil es natürlich leider eigentlich so ist, dass große Namen dazu führen, dass dann auch die entstandenen Texte eher gesammelt sind. Ich glaube, das ist eigentlich fast der Hauptunterschied, den man sagen kann, dass diese Texte sehr viel öfter überlebt haben oder sehr viel öfter gesammelt wurden als die Texte anderer Menschen. Also das ist eine gewisse Ungerechtigkeit, aber dadurch hat man eben den Zugang zu diesen anderen Seiten und vielleicht auch, wenn man es jetzt als eine Buchsammlung herausgibt, dass eben vom Leser, der kann oft etwas mit den Namen verbinden. Also wenn ich jetzt Beethoven höre, habe ich gleich eine ganz andere einen ganz anderen Zugang zu diesen Menschen, als wenn es jetzt vielleicht ein völlig Unbekannter ist.
Interessant ist ja im Vergleich zu gucken, sind die auch anders geschrieben, weil ich könnte mir vorstellen, ein Mozart hat wahrscheinlich schon im Hinterkopf gehabt, dass das vielleicht irgendwann auch mal veröffentlicht wird, während Gerlinde Meier den Brief vielleicht wirklich nur an ihren Mann geschrieben hat, oder Frau Wies?
Ja, ich denke auch, es ergänzt sich sehr schön. Also ich denke, wenn Sie solche Briefe vorlesen von Kleist und Henriette Vogel, ist es natürlich ein wunderbares ästhetisches Ereignis, ein Vergnügen auch zu sehen, wie Liebe und Leidenschaftlichkeit, die zum Ausdruck gebracht werden kann zu dieser Zeit von diesen beiden. Mein Archiv oder unser Archiv in Koblenz und in Darmstadt mittlerweile ja auch, sammelt ja Briefe von Menschen wie du und ich. Es sind auch ein paar Prominente dabei, aber es geht vor allem darum, authentisches und ich sag mal unredigiertes, unkorrigiertes Briefmaterial, Schreibmaterial zusammen im Rahmen dieser alltagskulturellen Sammlung, aber auch für die Beschreibung der Entwicklung der Schriftlichkeit der kleinen Leute, sage ich mal, nicht? Da gibt es schon noch mehr zu sagen.
Vielleicht noch ein kleiner Nebensatz dazu. Es ist tatsächlich auch so, nicht immer, aber es kommt auch vor, dass man sieht, dass Leute, die selbst nicht als Schriftstellerinnen oder Schriftsteller tätig sind, sich doch einer poetischen Sprache, einer stilisierten Sprache bedienen und so etwas wie Autorschaft auch zum Ausdruck bringen in ihren Briefen, die ja keinen Bezug zu einem Werk oder zu eben zu einem bekannten Autor haben.
Also verkannte Künstler, also unbekannte Künstler, nee, sagen wir
nee,
es mal
nee,
so.
Nee, einfach, das liegt ein bisschen im Schreiben, das soll vielleicht der Herr Meier.
Ja. Herr Müller. Ja,
genau. Herr Müller, Entschuldigung. Herr
genau,
Müller,
wir haben Frau Meier und Herr Müller.
Genau, entschuldigen Sie. Aber ich denke, dass das passiert, wenn man Briefe schreibt, dass man sich plötzlich dann auch fühlt wie ein Autor, nicht?
Ich wollte kurz auch diesem, dass die Berühmtheiten toller schreiben als wir normalen Menschen, ein bisschen widersprechen, weil ja Beethoven zum Beispiel eine ganz schlechte Schulbildung hatte und die Briefe an die unsterbliche Geliebte sind eigentlich miserabel. Also der schreibt die Wörter klein und groß, wie er mag. Es sind dauernd Gedankenstriche dazwischen und es ist nur so ein zusammengestöpseltes Seufzen quasi. Aber sie haben dadurch so eine wie nennt man denn das?
Also
sie
Authentizität.
Sind sofort da. Ja, ja, und ich meine, so eine Unmittelbarkeit. Also man hat wirklich das Gefühl, man hört ihn, wie er um Worte ringt, und das macht sie deswegen nicht weniger schön. Aber ich wollte nur sagen, also es ist nicht immer wie Mozart schreibt oder wie Kleist schreibt, das ist tatsächlich auch bei so einem berühmten Mann wie Beethoven eher schlicht.
Genau, also deswegen war ich in meiner Antwort vielleicht auch etwas vorsichtig, werden Sie vielleicht gemerkt haben. Also ich sehe das ganz ähnlich. Natürlich haben wir die Schriftsteller wie Goethe und eben zum Beispiel Kleist, die das auch zelebrieren, oder gerade die romantischen Briefschreiber, die dann auch auf ihre ganzes Können zurückgreifen, um dem geliebten anderen die Liebe zu gestehen oder auch zu umwerben. Aber auch bei diesen berühmten Briefschreibern ist es jetzt nicht immer so poliert und manchmal auch wirklich sehr, sehr anrührend, gerade deswegen, weil es eben nicht ein Meisterwerk der Poesie oder der Rhetorik ist.
Ich möchte auch noch etwas nur kurz ergänzen, um meine sprachwissenschaftliche Sicht noch darauf zu zeigen. Sie haben ja jetzt Kleist in den Ohren gehabt und seine Henriette Vogel. Ein bisschen später, also ich habe einen Brief, der ein bisschen später geschrieben wurde und tatsächlich in diesem schriftsprachlichen steifen Stil, aber doch sehr poetisch geschrieben wurde, aber ganz anders klingt, nicht? Ich habe hier von Herrn Borener aus dem Jahr 1868 ein Ausschnitt, den ich gern vorlese. Ein göttliches Feuer strömt in meinen Adern, reißt mich hin, wirft mich zu Füßen meiner Göttin nieder. Dank sei es dem Himmel, dass er solche unvergleichliche Personen der Erde geschenkt hat, an welchen wir erkennen können, wie Engel müssen beschaffen sein. Sie hören gerade den Duktus. Kleist hat schon sehr mündlich formuliert, sehr stark an die französische Schreibkultur quasi angebunden, leicht und elegant geschrieben, währenddem der Briefstil zu dieser Zeit doch sehr viel hölzerner war. Nicht?
In der Leitung wartet jetzt schon Frau Götze aus Leidelheim. Die würde ich sehr gerne mit reinnehmen. Guten Morgen, Frau Götze.
Guten Morgen.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Haben Sie Liebesbriefe? Schreiben Sie Liebesbriefe?
Ja, ich habe sehr viele Liebesbriefe bekommen von meinem Mann, aber auch von meinen Töchtern. Wir haben letzte Woche unser 60-jähriges Ehejubiläum gefeiert. Das heißt, wir wollten feiern, mussten dann aber Corona-bedingt das auf heute verschieben.
60 Jahre, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Und wir haben dann in dieser Zeit, die wir dann so alleine zu Hause waren, unsere alten Liebesbriefe gelesen. Und ich muss sagen, es war eigentlich das schönste Geschenk, was wir beide uns machen konnten.
Oh, wie schön. Ja. Das stelle ich mir wunderbar vor. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie das richtig zelebriert mit einem...
Ja, wir haben das richtig zelebriert. Wir haben eine Kerze hingestellt, die angezündet. Ich habe meine Briefe vorgelesen und mein Mann hat seine Briefe vorgelesen.
Oh, Frau Götze, das ist ja wunderschön. Wie war das, als Sie die wieder gelesen haben?
Es war wirklich, mir kommen jetzt noch die Tränen, wenn ich daran denke, weil wir haben ja auch alles vergessen. Ich meine, in 60 Jahren passiert so viel und man hat es ja alles gar nicht mehr im Gedächtnis. Und plötzlich wird die Zeit zurückgedreht und man erlebt es alles wieder. Plötzlich kommen die Bilder wieder, die Erinnerungen. Und wir haben uns immer wieder zwischendrin in den Arm genommen, ja.
Und das Gefühl der Liebe war wahrscheinlich in diesem Moment auch wieder genau wie früher da, kann ich mir vorstellen,
ja,
richtig?
Ja, es ist immer noch ein Gefühl der Liebe, denn ich kriege heute noch von meinem Mann Liebesbriefe geschrieben.
Ach, das ist wunderbar. Das ist ganz wunderbar. Ich sehe gerade, Gabi Reif aus Braunschweig ist auch in der Leitung und hat was Ähnliches zu erzählen. Ich nehme Sie mal direkt mit zusammen, Frau Götze und Frau Reif.
Ja, gerne.
Guten Morgen, Frau Reif.
Ja. Guten Morgen. Ja, also ich habe zu erzählen, dass mein Mann und ich lange schon befreundet waren über Live-Rollenspiele. Da haben wir uns alle paar Monate mal getroffen und irgendwann hatte sich dann das Gefühl der Freundschaft gewandelt. Und dann habe ich bei einem Live-Rollenspiel im November meinem Mann einen Brief überreicht. Das war auf so ganz schönem Papier mit Blütenblättern drin und so. Ich hatte es gerollt und gesiegelt, richtig mit Siegelwachs und allem. Habe ihm den gegeben und habe gesagt, du liest, mach den mal auf, wenn du alleine bist und gute Laune hast. Und ja, und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und ja, und am Heiligen Abend, also anderthalb Monate später mindestens, haben wir dann über Chat, hat er mich plötzlich angeschrieben und sagt, du, ich habe deinen Brief gelesen. So beiläufig. Ich so, ja, und? Also, oh ja, das ist ja das schönste Weihnachtsgeschenk, was du mir machen konntest. Er hatte das für ein Weihnachtsgeschenk gehalten, hat es erst so spät aufgemacht. Und dann haben wir 1,5 Stunden lang gechattet, bis klar war, dass er dieses, ich sag jetzt mal, Geschenk annimmt.
Den Liebesbrief, ihre Liebe quasi.
Genau, also dass aus der Freundschaft eine Beziehung wird und eine Liebe
aber
wird.
Die anderthalb Monate müssen hart gewesen sein.
Ja, sehr hart. Immer wenn ich ihn in diesem Chatsystem online gesehen habe, habe ich gesagt so, ich will ja jetzt nicht drängeln und ich sag nichts und ich spreche ihn lieber gar nicht an. Mal gucken, wann was kommt. Und es kam und kam und kam nichts. Aber er hat es halt für ein Weihnachtsgeschenk gehalten.
Und jetzt ist die Frage, diesen Chat, den Sie haben, ne? da ist ja auch viel passiert dann in diesem Chat. Haben Sie den auch irgendwie aufbewahrt, ausgedruckt, in den Computer gepackt?
Ja, ich habe den irgendwo gespeichert, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr wo, aber diesen haptischen Brief, den bewahren wir auf. Aber er ist leider zu lang, um ihn irgendwie also an die Wand zu hängen quasi.
Und da würde Frau Götze jetzt sagen, drucken Sie auch die Chats aus, weil dann können Sie die sich in 60 Jahren dann noch gegenseitig vorlesen. Richtig, Frau Götze?
Jawohl, mein Mann war auf dem Jakobsweg 3 Monate und dann hat er mir jeden Tag eine SMS geschrieben und ich habe das alles mit der Hand rausgeschrieben und habe es in ein Buch und habe es jetzt wirklich handschriftlich aufbewahrt.
Sehr, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Frau Götze, vielen Dank, Frau Reif, dass Sie uns erzählt haben und vielleicht auch andere, die jetzt zuhören, inspiriert haben, doch nochmal zum Stift zu greifen oder das auf jeden Fall festzuhalten, was Sie so austauschen. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Frau Wies, ja, gerne. Da hüpft Ihr Herz, richtig?
Ja, genau, ja. Es ist tatsächlich schwierig, diese digitalen Medien zu sammeln. Und wir sind dabei, Systeme zu entwickeln, wie wir auch diese moderne digitale Liebesschriftkultur aufbewahren können. Da sind wir noch, da arbeiten wir dran. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es ist aber nicht ganz einfach.
Frau Meier, ganz kurz noch vor den Nachrichten. Sie haben ja ein Band rausgegeben mit den Liebesbriefen berühmter Frauen und einen mit denen von Männern. Wie unterscheiden sich die Briefe der Frauen von denen der Männer?
Man kann sagen, meistens in der Länge. Aber nicht, weil jetzt die Frauen unbedingt so viel mehr zu sagen haben. Also die von den Frauen sind oft länger, sondern weil man wirklich merkt, dass von den Frauen ein sehr großes Bedürfnis ist, sich zu erklären und auch sich quasi ganz auszubreiten vor dem geliebten anderen. Und bei den Männern ist es tendenziell, ist aber sehr verallgemeinend gesagt, eher eine Darstellung, das bin ich, das sind meine Gefühle an dich und irgendwie geht es mehr in die Breite bei den Frauen.
Ist das, Frau Wies, bei Ihrem Archiv ähnlich oder gibt es mehr Briefe von Männern oder von Frauen bei Ihnen, bei den normalen Leuten,
ja,
sag ich mal?
Also wir haben viel mehr Briefe von Männern, die im Archiv jetzt da sind.
Es gibt auch weitere noch Unterschiede, auf die ich gern eingehe. Es ist, ich kann das nicht so bestätigen, dass Frauen sich stärker erklären. Es gibt mehr so ein bisschen standardisierte Formulierungen, die mir aufgefallen sind in Briefen von Männern.
Das bedeutet, waren früher Briefe, Liebesbriefe eher eine Sache, die Männer geschrieben haben, weil es auch gesellschaftlich so erwartet war, oder war das ganz gleichberechtigt?
Ja, genau. Nee, das ist tatsächlich so, dass es eigentlich eine Briefgattung ist, die im Rahmen der Courtoisie, also des Werbens um eine Frau, ihren Platz haben. Und das Werben ist traditionellerweise ja das Ding der Männer, und deshalb haben sich auch sehr viele Formulierungen quasi gebildet, die standardisiert für Männer verwendet werden können.
Vielleicht kommt daher auch dieser Eindruck, den ich hatte, dass einfach die Briefe von den Frauen oft an einem anderen Zeitpunkt in der Beziehung geschrieben wurden.
Das heißt?
Genau. Naja, das heißt, dass es nicht mehr diese Werbephase war, sondern dass man schon weiter in der Beziehung war, und daher dieser Eindruck von, ich sag dir jetzt mehr davon, was in mir vorgeht.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass Frauen dann schreiben, wenn sie sicher sind und wenn die Beziehung gefestigt ist.
Vielen Dank, Frau Meier, dass Sie mit Ihnen reden durften. Danke auch für die vielen Zitate, die wir aus Ihren Büchern haben.
Sehr gerne.
Wir reden gleich an dieser Stelle weiter. Relikt aus analoger Zeit. Wer schreibt heute noch Liebesbriefe? Dieses Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Und uns interessieren Ihre persönlichen Gedanken und Geschichten rund ums Liebesbriefschreiben und Bekommen. Erzählen Sie uns davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das hat auch die Dr. Dieter Sinhardt-Palin gemacht. Er schreibt, es ist ein schönes Thema, vor allem in diesen schwierigen Zeiten. Ich bin 73 Jahre alt, schreibe immer noch Liebesbriefe, auch Liebesgedichte. Ich schreibe gern über die Liebe. Die eigene zu schreiben erzeugt eine ganz intensive Art der Nähe und des Selbstausdrucks. Das Schreiben solcher Briefe und Gedichte ist echte Arbeit an der Beziehung und eine Gestaltung der Liebe.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Um einen guten Liebesbrief zu schreiben, musst du anfangen, ohne zu wissen, was du sagen willst, und enden, ohne zu wissen, was du gesagt hast. Das schrieb einst Jean-Jacques Rousseau, und damit willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Relikt aus analoger Zeit. Wer schreibt heute noch Liebesbriefe? Und dazu können Sie noch ganz rasch anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464, oder Sie mailen uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und das hat auch getan Peter Stoppock, der auf ein Lied gestoßen ist, das er uns empfohlen hat, nämlich von ABBA, Agnetha Felskog, das sie 1969 vor ihrer ABBA-Zeit auf Deutsch gesungen hat. Da hören wir mal rein.
Dich, 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 denn Liebe.
Agneta, 1969. Und auch heute werden noch Liebesbriefe geschrieben. Wir haben eine Mail bekommen von einer anonymen Hörerin, die schreibt, der mir Liebste und ich tanzen noch umeinander herum. Wir haben uns noch nicht ganz gefunden. Bei jeder SMS, die ich ihm schreibe, überlege ich genau, was und wie ich es formuliere, auch wenn es eine einfache Meldung ist. Da der SMS-Speicher meines Handys viel zu klein ist und da ich aber alles aufheben möchte, setze ich mich ab und zu hin, um alle Nachrichten abzutippen mit Datum und Uhrzeit. Danach kann ich die SMS beruhigt löschen. Die Datei gibt es schon seit einiger Zeit. Ich werde sie bestimmt aufheben. Also es gibt auch heute noch Wege, die Sachen zu konservieren und vielleicht landen die dann auch bei Ihnen in Ihrem Liebesbriefarchiv, Frau Wies. Wir haben
das würde mich sehr freuen. Ja, ja, das würde mich sehr freuen, weil bei den SMS muss ich jetzt aus meiner materialistischen, wissenschaftlichen Sicht sagen, haben wir noch wenig Material.
Ah, gut.
Das ist tatsächlich, liegt eben wirklich daran, dass die SMS nicht einfach so richtig gut gespeichert werden können.
Wahrscheinlich wird es nach dieser Sendung irgendein Start-up geben, das eine App erfindet, wie man das direkt in Briefe irgendwie alles reinpacken kann oder so.
Das wäre genau, ja schön. Ja, genau, das wäre schön.
Uns hat Dr. Lukas Forschner geschrieben, dass er sehr dankbar ist über die Existenz des Archivs. Im Nachlass meiner Eltern befanden sich mehrere hundert Liebesbriefe aus den Jahren 1947 bis 49. Mehrere hundert in den zwei Jahren. Dies hat mir ein neues Bild meiner Eltern vermittelt. Zunächst wollte ich ein Buch daraus machen, das hat leider nicht funktioniert. So bin ich froh, dass sie einen Platz gefunden haben im Liebesbriefarchiv und nicht einfach verschwinden. Und da ist eine Frage noch an Sie, auch von Dr. Hans-Otto Kluge. Wäre es möglich, dass Sie mitteilen könnten, ob jeder an Sie seine Dachbodenfunde schicken könnte? Und ob Sie auch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter haben, der die alte Gabelsberger Kurzschrift lesen kann, dann käme von ihm bald ein Päckchen der elterlichen Liebesbriefe von 18 bis 1920.
Ja, ja, wir lesen alle Schriften, also auch die Kurzschriften, da sind wir noch nicht so versiert. Wir haben Mitarbeiterin, die deutsche Courant-Schrift lesen oder Sütterli. Und werden uns sicher bemühen und sind sehr dankbar für jede Zusendung. Ich denke, dass wir uns da sicher weiterbilden können in dieser Schrift. Nicht? Gerne Zusendungen, gerne direkt an das Liebesbriefarchiv der Uni Koblenz, Universitätsstraße 1, sag ich mal, 56 068 oder 070 Koblenz oder über Mail dann an liebesbriefarchiv@uni-koblenz.de.
Sehr schön. Barbara Scheel hat uns geschrieben. Sie ist 80 Jahre alt. Seit nun fast 2 Jahren schreibe ich fast jeden Tag mit meiner Sozialtochter Liebesbriefe, in denen wir unsere Gedanken und unsere Gefühle austauschen. Weil sie in Ungarn lebt und ich zwischen Deutschland und Portugal pendle, schreiben wir uns über WhatsApp. Und weil ich finde, dass diese Briefe sehr interessant sind, übertrage ich sie mithilfe meines PC in einen Ordner. Bis jetzt sind schon mehr als 500 Seiten zusammengekommen. Sind das Liebesbriefe? Ich finde ja. Wie sieht das aus? Was sagen Sie dazu, Frau Wies?
Ja, das ist tatsächlich spannend. Wir haben mehr und mehr auch Liebesbriefe, die nicht aus, sagen wir mal, gewöhnlichen hetero- oder homosexuellen Beziehungen stammen, also erotischen oder romantischen Beziehungen, sondern eben familiäre, aus familiären Beziehungen. Wir nehmen das auf und kümmern uns darum, nehmen das natürlich auf in die Theorie hinein und haben tatsächlich auch weitere Verwendung dafür. Wir haben eine Kollegin an der Uni Koblenz, die sich auch um die Tier-Mensch-Kommunikation kümmert und auch gesehen hat, dass es doch neben den Briefen, die an Verwandte oder an Kinder, an Eltern geschickt werden, auch Briefe gibt, die an Tiere formuliert sind. Und darum kümmern wir uns also auch.
Liebesbriefe großer Männer und Frauen, lassen Sie uns noch einen hören. Von Paula Modersohn-Becker.
Paula Modersohn-Becker an Otto Modersohn. Bremen, 26. Dezember 1900. Wie hast du mir süß geschrieben, du? Dein Brief war wie ein weiches Kosen deiner Hände und ich hielt mich dir hin und ließ es mir so gerne gefallen. Wie ist doch die Liebe so ein seltsam Ding? Wie wohnt sie in uns und ruht sie in uns und nimmt Besitz von jedem Fäserlein unseres Körpers und hüllt sich ein in unsere Seele und bedeckt sie mit Küssen? Das Leben ist ein Wunder.
Es kommt über mich, dass ich oftmals die Augen schließen muss, wenn du mich in Armen hältst. Es überrieselt mich und durchleuchtet mich und schlägt in mir satte, verhaltene Farben an, dass ich zittere. Ich habe ein wundervolles Gefühl der Welt gegenüber. Lass sie treiben, was sie will. Hinken statt tanzen, so viel sie will. Und schreien statt singen, so viel sie will. Ich gehe an deiner Seite und führe dich an der Hand, und unsere Hände kennen sich und lieben sich, und ihnen ist wohl.
Herr Müller, was macht einen richtig guten Liebesbrief aus, wie wir ihn gerade gehört haben?
Also ich persönlich, ich finde es toll, wenn so ein Brief den Augenblick feiert, wenn man nicht nur in dem Theoretischen bleibt, sondern ganz praktisch sagt, was lässt mich an dich denken oder was hat mir gut gefallen, hier waren es jetzt die Hände gerade, dann ist es, ich kann das vielleicht an einem Beispiel festmachen, wenn ich an einem Bäcker vorbeilaufe und da steht so ein Schild draußen, Stück Kuchen und Pott Kaffee 3,50, dann gehe ich locker dran vorbei, aber wenn da steht heute Donauwelle, dann gehe ich rein, dann kriege ich Appetit. Und dieses Konkretsein, das ist eben bei Briefen auch das, was einen so fesselt, das kann was ganz Schlichtes sein, eben die Hände oder ein Stück Kuchen, was man gemeinsam gegessen hat oder irgendwas, was an diesem Tag Konkretes passiert ist, das zeigt dann das Weltwissen, das jeder von uns hat, also die ganz private Sicht auf die Alltagswelt. Und ich finde, das macht eben so einen Brief zu einer Begegnung erst. Nicht das schlichte, ich liebe dich, das Bekenntnis, sondern die kleinen Details des Alltags, wo man sich berührt gefühlt hat oder an den anderen erinnert gefühlt hat.
So, dass es sinnlicher wird und nachvollziehbarer und ja, die Fantasie auch anregt, richtig? Mhm.
Und was von sich selber preisgibt, ja. was wie man gerade die Welt sieht.
Frau Lammers aus Herzlake hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Lammers.
Ja, hallo, hier bin ich, ja.
Wie sieht's bei Ihnen mit dem Liebesbriefschreiben aus?
Also ich schreibe keine Liebesbriefe mehr, aber mein ganzes Leben lang habe ich die Liebesbriefe, die ich vor 50 Jahren oder noch länger bekommen habe, aufgehoben, aber nie mehr viel gelesen. Aber heute sind sie für mich das Symbol von ganz großen Gefühlen. Und ja, ich kann eben ganz kurz den Hintergrund erzählen, dass ich eben als Schwesternschülerin einen jungen Kanadier kennengelernt habe. Und wir anderthalb Jahre Briefkontakt hatten, mit dem Ergebnis, dass ich dann nach meinem Examen nach Kanada zu ihm auswandern wollte. Und es war alles geregelt. Und da habe ich doch am Wochenende vor meinem Examen meinen Mann kennengelernt, no. Hier in Deutschland, ja. Und da können Sie sich vorstellen, wie furchtbar mir das war, ihm das mitzuteilen. Und dann habe ich den allerliebsten und besten Brief zurückbekommen, dass er mir alles Glück der Welt wünscht. Und dann hatte ich 50 Jahre eine wunderbare Ehe mit meinem Mann hier. Und also diese Gefühle aus den Briefen, also zum einen habe ich natürlich ganz viel von seinem Leben aus Kanada erfahren. Und ja, also das Bewusstsein, ohne dass ich die Briefe immer mal wieder lesen musste, das hat mich mein ganzes Leben begleitet.
Das heißt, ich wollte gerade fragen, Sie haben die Briefe nicht noch mal alle gelesen. Haben Sie Ihrem Mann die Briefe gezeigt oder irgendjemand anderem?
Ja, also das war ein Kästchen, das stand da, mal in der Schublade, mal nicht. Aber meine Kinder haben mir vor ein paar Wochen erzählt, dass sie sie als Kinder immer heimlich gelesen haben. Ja, aber sie wussten, also ich habe denen natürlich alles erzählt, alle wussten immer diese Geschichte und ich empfinde die im Nachhinein ganz wichtig für meine Biografie, war es ja auch. Und ja, also das waren Luftpostbriefe, klein beschrieben, alles auf Englisch, war eine gute Übung. Aber für mich sind sie immer noch ganz wertvoll.
Es zeigt ja auch Ihren Kindern einen Ausschnitt aus einer Zeit, die, wie Sie sie ja nicht kennengelernt haben. Es gibt noch ein anderes Bild von Ihnen als Mensch, nicht nur als Mutter, sondern auch als liebende, leidenschaftliche junge Frau, richtig?
Ja, und ich habe sogar noch ein Foto von ihm, aber nie mehr was gehört. Aber auch das kennen meine Töchter und fanden ihn auch ganz toll. Und mein Mann war natürlich dann auch von dem Abschiedsbrief, sagen wir mal, sehr beeindruckt.
Sehr schön, sehr schön. Ja. Das heißt, dieser Kanadier ist noch in Ihrem Familienleben sozusagen präsent.
Ja, gehört dazu.
Vielen Dank, Frau Lammers, dass Sie uns davon erzählt haben.
Okay, schön.
Tschüss. Frau, wie ist dieses... dieses Erkennen, ne, was wir gerade gesagt haben, dass die Kinder das lesen, dass der Mann das gelesen hat. Was erfahren wir aus diesen privaten, inoffiziellen Briefen, was uns so offizielle Schreiben nicht verraten?
Ja, ganz vieles natürlich. Und deshalb ist es auch nicht immer so einfach, die Briefe so herumliegen zu lassen und sogar den Kindern zugänglich zu machen. Es ist... Man erfährt eben über eine Zeit, eine Phase des Lebens, in der man eine bestimmte Person geliebt hat, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, die vielleicht eben auch nicht mehr so vorkommt, wie es eben da war. Das ist ja jede Liebesbeziehung wieder etwas ganz Neues, anderes. Das kann positiv gesehen werden, kann aber auch viele so Eifersuchtsgefühle hervorrufen. Ich kenne zum Beispiel auch Menschen, die mir gesagt haben, sie geben gern die Briefe bei mir ab, damit sie einfach nicht mehr zu Hause sind. Eine Briefspenderin hat uns die Briefe geschickt und gesagt, das seien wie Organspenden, die sie da machen würde. Aber ich kenne auch andere, die haben sich die Briefe eben verbieten lassen und die Briefe mussten dann verbrannt werden oder weggeworfen werden.
Frau Schionka, Entschuldigung, aus der Nähe von München ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Frau Schionka.
Ja, Frau Schionka.
Schionka, richtig.
Ja, ich will da anknüpfen an Abschiedsbrief und etwas sehr Geheimes, was auch sehr intim ist. Mein Mann ist vor einem Vierteljahr gestorben und nach seinem Tod habe ich in seinem Nachttisch ein besonderes Kuvert gefunden, nach meinem Tod zu öffnen. Und da hat er mir den schönsten Liebesbrief hinterlassen, den ich je von ihm bekommen habe. Und zwar hat er ihn vor 5 Jahren schon geschrieben, nach einer sehr ernsten Diagnose, wo er dachte, er würde die Operation nicht überleben, hat aber noch 5 Jahre mit mir gelebt und wir waren beieinander. Und ich habe es jetzt gefunden. Das war also ein ganz besonderes Geschenk. Und das finde ich schön, wenn jemand das so in Worte kleiden kann, was manchmal gar nicht oder in Schrift kleiden kann, was manchmal Auge in Auge nicht gesagt werden konnte. Und ich bin da sehr dankbar darüber und hebe diesen Schatz auf. Und ich würde den auch nicht veröffentlichen vor meinem Tod. Also ich habe auch Kinder und ich denke, wenn meine Kinder diesen Brief lesen werden, werden sie doch sehr berührt sein von der etwas anderen Art. Mein Mann war immer sehr strikt und sehr sachlich und was er da formuliert hat. Also ich wollte das nur auch mal sagen, es geht auch sozusagen posthum.
Ach, Frau Schonka, das ist sehr, sehr, sehr berührend, dass Sie uns davon erzählen. Wie war das für Sie? Denke ich, wenn ich mich versuche reinzuversetzen, der große Verlust, das sind ja viele Gefühle und das ist sehr, reißt ja das ganze Leben auch dann um und so. Und das dann mit einem Abstand, einen neuen Brief nochmal zu finden, also mit einem kleinen Abstand, wo man vielleicht schon ein bisschen gesammelter ist und dann eben nicht in alten Briefen zu lesen, sondern dann nochmal einen neuen Brief zu bekommen von dem geliebten Partner. Wie war das für Sie?
Ganz, ganz besonders wie ein Geschenk. Nicht? Also ich habe dann auch, daneben lag noch das ganze Päckchen meiner Briefe, die ich an ihn geschrieben habe, im Laufe dieser über 55 Jahre, die wir uns kannten. Und da schaue ich jetzt noch mal immer in die anderen Briefe hinein und denke, das ist so eine Entwicklung. Das sind ja nur Briefe von mir. Und das, denke ich, ist eine schöne Sache. Und mein Mann war also auch fotografisch sehr interessiert. Der hat mir auch so ein kleines Leporello noch hineingelegt in diesen letzten Brief mit vielen Bildern von uns. Also fand ich sehr schön.
Sehr, sehr, sehr schön. Wunderbar. Also ein richtiger Schatz, den Sie da haben.
Wirklich. Kann man nur animieren, auch die jüngere Generation. Ich weiß es ja, dass ja viel SMS dann kursieren und schnelle Nachrichten. Aber ich habe auch von meinen Kindern Zettelchen immer aufgehoben, die ich so berührend fand oder witzig, humorvoll, wenn man sich irgendwelche Nachrichten am Haus überlassen hat. Und das ist dieses Schriftliche, das finde ich doch sehr beeindruckend und sehr also berührend. Dass eben dieses Berührende, das Haptische, dass man es in der Hand hat. Und da bin ich jetzt über diesen letzten Brief natürlich besonders glücklich.
Sehr, sehr wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Czonka, dass Sie diese besondere Geschichte mit uns geteilt haben. Dankeschön. Frau Wersch in der Lausitz haben wir noch als letzte Hörerin in der Sendung. Guten Morgen, Frau Wersch.
Guten Morgen.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Also ich habe von meiner Mutter noch Karten und Briefe. Und die habe ich vergangenes Jahr sortiert, weil ich nun Zeit hatte als Rentnerin. Und da ist die älteste Karte von 1916 und an meinen Vater. Und interessant war auch Feldpost von meinem Großvater an meine Mutter, von meinem Onkel an seine Schwester, also von meiner Mutters Bruder. Und es ist einfach interessant. Dann ging es weiter, Briefe, die meine Mutter geschrieben hat an ihre Tante und mitunter auch unsere Briefe aus der Lehrzeit nach Hause. Und das habe ich zusammengestellt und es sind tatsächlich 100 Jahre geworden.
Das heißt, Sie haben im Grunde die ganze Familiengeschichte zusammengesammelt, wie ein Mosaik aus den verschiedenen Karten und Briefen.
Und das aufzuheben, finde ich, ist schon wertvoll.
Absolut. Frau Wies, was erfahren wir aus diesen anderen Zeiten über diese Briefe? Das ist ja das, was Frau Wersch mit ihrer Familie gemacht hat. Was erfahren wir auch, was erfahren Sie aus wissenschaftlicher Sicht, wie aus gesellschaftlicher Sicht auch nochmal anderes aus diesen Briefen?
Ja, es gibt ganz vieles, das man daraus erfahren kann. Einerseits natürlich, wie die Leute miteinander umgehen in Beziehungen, in Liebesbeziehungen oder in familiären Beziehungen, wie man miteinander spricht, wie man miteinander schreibt. Aber oft werden eben auch Alltagsereignisse verhandelt, wird über das Dorf berichtet, über irgendwelche Veranstaltungen berichtet und erzählt. Da sieht man dann auch, was der Alltag ist der Menschen aus dieser Zeit, was sie besonders berührt hat und was sie auch als erzählenswert, berichtenswert anschauen und was sie dann ihren Lieben eben mitteilen möchten.
Sehr schön. Darf ich da auch kurz, bitte, ganz kurz eine Frage anschließen? Frau Wies, mich würde auch interessieren, wenn Sie jetzt aus verschiedenen Zeitaltern die Briefe lesen, sagen Sie, es ist ein kultureller Niedergang? Also verlieren wir so einen Sinn für Schönheit und sprachliche Feinheiten? Oder sind wir weniger steif, offener und Sie begrüßen das? Ich würde mir diesen Überblick gerne in ein, zwei Sätzen wünschen. Wie wirkt das auf Sie?
Ja, es ist wirklich sehr breit gefächert. Es ist überhaupt kein Niedergang festzustellen. Es sind Medienwechsel, Medienwandel festzustellen, eben von den analogen Medien zu digitalen. Klar. Gleichzeitig aber auch ein Trend, eine Mode der Kalligrafie. Es gibt wieder moderne Menschen, die einander zu ganz bestimmten Ereignissen kalligrafisch dann auch beschenken, sozusagen mit Briefkunstwerken, sage ich mal. Es gibt auf verschiedensten Ebenen mal zu beobachten, dass die Frauen natürlich viel häufiger seit den 60er, aber vor allem seit den 80er Jahren auch initiativ werbende Briefe schreiben dürfen. Also da hat sich was geändert im Paarungsverhalten, sage ich mal so allgemein ausgedrückt. Ja. Da gibt es wirklich sehr viele Veränderungen. In der Schriftkultur gibt es auch sehr große Veränderungen zu sehen. Eine noch stärkere wie soll ich sagen, alltagssprachliche Schriftlichkeit, die man beobachten kann, auch in neuerer Zeit.
Also ganz viel, was wir rauslesen können aus den Briefen. Ich würde gern, wir sind kurz vor dem Ende der Sendung und ich habe noch so viele Briefe hier liegen oder Mails, die wir bekommen haben. Ein paar würde ich gerne noch zitieren. Und zwar hat Bernd Winkler geschrieben aus Eichwalde. Er hatte eine leidenschaftliche Beziehung. Zum 40. Geburtstag hat sie ihm einen Liebesbrief geschrieben auf eine Rolle Toilettenpapier mit Filzstift zur DDR-Zeit. 40 Liebesgedichte hat sie draufgeschrieben und die Rolle hat er natürlich aufbewahrt. Dann hat noch Sabine Jüttner geschrieben, bis heute schreibe ich Briefe an meinen 2015 verstorbenen Mann. Dies erfolgt inzwischen in ein schönes, handgeschöpftes Buch und ich bin immer überrascht, was mich so bewegt hat. Es ist bis heute ein naher Moment. Dann hat noch Camilla Jacobi geschrieben, ich habe vor 35 Jahren Briefe nach Neuseeland geschickt. Die waren 14 Tage unterwegs und wenn mein Freund sofort geantwortet hat, dann hatte ich schon nach 4 Wochen eine Antwort. Das erscheint heute mit den Mails sehr weit weg. Dann haben wir noch Herrn Müller, der auf den Kupplungsparagraphen verweist und dass man erst Mitte der 70er mit 18 volljährig wurde und die Eltern noch mitlasen und es gab eine Geheimsprache. Wenn die Briefmarke auf dem Kopf stand, war das ein Nein, schräg ein Vielleicht, falls die Frage war, ob man mal übers Wochenende was zusammen machen wollte und durfte. Dann hat uns noch Herr Fuchs geschrieben. Er hat geschrieben oder angerufen, hat uns erzählt, er hat sehr viele schöne Erfahrungen mit Liebesbriefen gemacht. Er hat alle seine 26 Frauen mit diesem Medium erobert und das hat ihm viel Spaß gemacht. Und als allerletztes noch Stefan Kravitz, der schreibt, sich für die tolle Sendung bedankt. Ich habe die Sendung zum Anlass genommen, meinem Ehemann eine sehr liebevolle Nachricht mit einem unserer ersten gemeinsamen Fotos zu senden. Also vielleicht haben wir auch inspiriert. Relikt aus analoger Zeit. Wer schreibt heute noch Liebesbriefe? Das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen in Zürich, bei der Sprachwissenschaftlerin und Gründerin des Liebesbriefarchivs Professor Dr. Eva Lia Wies und in Landshut bei Titus Müller, Autor und Co-Herausgeber des Buchs Die fast vergessene Kunst des Briefeschreibens. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Und wir danken
Dank auch. Ja, war toll.
Sehr schön, dass Sie da waren. Und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Die heutige Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche fragt an dieser Stelle mein Kollege Andreas Stopp, wichtiges Anliegen oder Geisterdebatte, wer will eigentlich gendern? Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, der sagte, deshalb sind Briefe so viel wert, weil sie das Unmittelbare des Daseins aufbewahren. Also vielleicht schreiben Sie am Wochenende ja auch mal wieder einen Liebesbrief. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.